Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute am Mikrofon mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Und das sind unsere Themen in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Ermittlungen im Missbrauchsskandal eingestellt. Kirchlichen Verantwortlichen im Erzbistum München und Freising habe man keine Beihilfe zu Missbrauch nachweisen können oder die Fälle seien verjährt, so die Staatsanwaltschaft. Fasten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Für die meisten Muslime in Deutschland beginnt heute Abend der Ramadan. Wir fragen nach, wie Muslime den Fastenmonat verbringen. Und politischer Druck auf Estlands Moskau-treue Christen. Der Innenminister droht mit Sanktionen, falls sich die estnisch-orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchats nicht genug vom russischen Kriegskurs distanziert. Vor einem Jahr wurde im Auftrag des Erzbistums München und Freising ein umfassendes Gutachten zum Umgang mit sexuellem Missbrauch vorgestellt. Darin ging es unter anderem um den Umgang mit Verdachtsfällen, systematische Ursachen und um persönliche Verantwortung, unter anderem von Erzbischöfen. Im Anschluss wurden mehr als 40 Fälle von der Staatsanwaltschaft München geprüft. In einigen kam es zu Ermittlungen wegen des Verdachts der Beihilfe zu sexuellem Missbrauch. Gestern hat die Behörde in München die Ergebnisse ihrer Untersuchung vorgestellt. Das Ergebnis in Kurzform: Kein Erzbischof muss vor Gericht. Nadja Stempel mit den Einzelheiten.
Bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München I ging es um die Fragen, wie viel haben die Vorgesetzten der Priester von der Missbrauchsvergangenheit bzw. den Vorwürfen dazu gewusst? Haben sie Priester trotz Hinweisen erneut in der Seelsorge eingesetzt und sind infolge dieser Entscheidungen erneut Straftaten begangen worden? Mehr als 40 Fälle, die sich in den Jahren von 1945 bis 2019 ereignet haben sollen, hat die Staatsanwaltschaft geprüft. Geblieben sind laut dem leitenden Oberstaatsanwalt Hans Kornprobst am Ende 6 Fälle, die eventuell strafrechtlich relevant und noch nicht verjährt waren.
Andererseits können wir sicher, ganz sicher davon ausgehen, dass es ein Dunkelfeld gibt, das keinen Niederschlag in irgendwelchen Akten gefunden hat und das sich deshalb mit einer Auswertung von Akten auch nicht aufhellen lässt.
Anstoß der Ermittlungen bildete die groß angelegte Missbrauchsstudie, die die Münchner Kanzlei Westphal Spilker-Wastl vor gut einem Jahr im Auftrag des Erzbistums München und Freising veröffentlicht hat. Obwohl sich der Großteil der Taten in den 60er und 70er Jahren ereignete, sah die Staatsanwaltschaft in einigen wenigen Fällen Anlass für weitere Ermittlungen. Vor allem der in den Akten als Fall 26 ausgeführte Bericht weckte das Interesse der Staatsanwaltschaft. Der Priester Rudolf G. wurde 1962 wegen Missbrauchs mehrerer Jungen im Alter von 10 bis 13 Jahren zu 5 Jahren Haft verurteilt. Nach der Haft wurde Rudolf G. wieder als Seelsorger eingesetzt, in einem Krankenhaus in Rosenheim. Dort soll er Anfang der 2000er Jahre eine zu intensive Nähebeziehung zu Ministranten gepflegt haben. In diesem Zusammenhang wurden der frühere Münchner Erzbischof Kardinal Friedrich Wetter sowie der ehemalige Generalvikar Gruber als Beschuldigte vernommen. Die ermittelnde Staatsanwältin Angela Michelsen:
Kardinal Wetter konnte nicht nachgewiesen werden, dass er bereits vorher von Missbrauchsvorwürfen Kenntnis hatte und den Priester gleichwohl im Dienst beließ. Er selbst sagt, er habe keine Erinnerung.
Am 16. Februar wurde in diesem Zusammenhang auch das Palais von Erzbischof Reinhard Marx sowie Räume des Ordinariats durchsucht. Strafrechtlich Relevantes und ein Giftschrank mit geheimen Akten wurden bei der Durchsuchung nicht gefunden. Am Ende wurden alle Ermittlungen eingestellt, auch die, die den ehemaligen Erzbischof Josef Ratzinger und späteren Papst Benedikt als Beschuldigten führten.
Ich bin überzeugt davon, dass die Arbeiten der Kanzlei, die Erstellung der Gutachten, die Auswertung dieser zahlreichen Sachverhaltsschilderungen für die kircheninterne Aufarbeitung und auch für die gesellschaftliche Debatte von sehr großer Bedeutung sind.
Mit mehr als 50 Jahren sind die meisten der untersuchten Fälle für die Staatsanwaltschaft längst verjährt. Für die Opfer selbst sieht die Situation allerdings anders aus. Richard Kick, selbst Missbrauchsopfer und Sprecher des Betroffenenbeirats der Erzdiözese München und Freising, hätte sich dagegen von der Staatsanwaltschaft schon frühere Ermittlungen erhofft. Dennoch sagt er:
Ich sehe jetzt da aber schon ein Stück weit darin eine Klarheit, die wir dadurch erlangen, dass es lange noch nicht zu Ende ist für Betroffene. Lange nicht zu Ende heißt, dass es trotz einer vielleicht nicht mehr strafrechtlichen Verfolgung von Kirchenoberen darum geht, Schadenersatz zu bekommen.
In einer ersten Reaktion bekräftigt das Erzbistum München unbedingten Aufklärungswillen und uneingeschränkte Kooperation bei jeglicher staatlichen Ermittlung. Die Erzdiözese hatte als Auftraggeberin die Verfasser der Missbrauchsstudie von 2022 angewiesen, strafrechtlich relevante Verdachtsfälle an die Staatsanwaltschaft zu übergeben.
Die Staatsanwaltschaft München hat ihre Ermittlungsverfahren gegen kirchliche Verantwortliche im Missbrauchsskandal eingestellt. Nadja Stempel mit den Einzelheiten. Heute Abend beginnt in Deutschland der Ramadan. Gläubige dürfen bei Tag weder essen noch trinken. Ausgenommen sind Alte, Kranke, Schwangere, Reisende und Kinder. Das Fasten im Ramadan gehört neben dem Glaubensbekenntnis der Pilgerfahrt nach Mekka, den täglichen Gebeten und der Armensteuer zu den 5 Säulen des Islams. Murat Kuyunçu hat Muslime in Deutschland gefragt, wie sie den Ramadan verbringen.
Sami Yildiz steht vor der großen Pinnwand in seinem Büro und schaut auf den Ramadan-Kalender. Auf dem stehen für die kommenden 30 Tage jeweils der Beginn und das Ende der Fastenzeit geschrieben, aber auch die Gebetszeiten sind hier nachzulesen. Der 43-jährige Versicherungskaufmann freut sich auf diesen Monat. Für ihn sind die kommenden Tage eine Zeit der inneren Einkehr.
Man passt eigentlich viel besser auf, wie man mit Menschen umgeht und versucht immer, diesen Menschen höflich zu behandeln, weil das auch Sinn und Zweck des Ramazans ist. Du musst ja jeden Menschen respektieren und in der Fastenzeit musst du enorm gut Acht geben, dass du keinem Menschen irgendwie zu nahe kommst und ihn so ein bisschen verletzt.
In dieser Zeit will er den Fokus auf sich selbst legen.
Und ich faste auch aus dem Grunde, dass ich mir ganz einfach sage, egal wie stark du bist, egal wie viel Geld du hast, zum Beispiel man könnte jetzt alles essen. Du könntest dir jetzt mit deinem Geld alles kaufen, aber du darfst es nicht, du kannst es nicht. Du verletzt so ein bisschen damit dein Ego und wirst ein sauberer Mensch, bin ich der Meinung. Du sündigst auch weniger und züchtest eigentlich deinen Körper vor schlechten Angewohnheiten.
Den Körper vor schlechten Gewohnheiten schützen, also zum Beispiel nach Sonnenuntergang auf eine bewusste und gesunde Ernährung achten, das hat sich auch Fatma Doğan vorgenommen. Die junge Studentin, die ein Geschäft weiter mit einer befüllten Einkaufstüte aus dem Supermarkt kommt, will die Zeit dafür nutzen, um ihren Körper zu entgiften.
Nach diesem einen Monat, also ich fühle mich sehr rein und auch viel gesünder, weil im Laufe des Tages esse ich immer auch unnötige Sachen, obwohl ich keinen Hunger habe. Und das hat man halt während Ramadan nicht. Man isst nur das, was man wirklich braucht, was auch wirklich sein sollte für den Körper. Und danach fühle ich mich immer sehr gut.
Traditionell trinken die Muslime zum Iftar, also zum Fastenbrechen, zuallererst ein Glas Wasser und essen dazu eine Dattel, um den Magen zu öffnen. Das geht auf die Empfehlung des Propheten Mohammed zurück. Zum Essen danach sagt ihr Mann Mahmoud Hussein:
Zum Thema abends den Bauch vollschlagen, das ist tatsächlich nicht der Fall. Eventuell, wenn man Heißhungerattacken bekommt, dass das mal einen Abend passieren kann, ja gut. Aber in der Regel ist das halt auch so, dass man da auch sich bescheiden verhält. Man isst dann Süppchen. Generell, wenn man den Tag über nichts isst, hat man auch nicht mehr den Hunger. Und ja, die ersten Tage ist es für mich persönlich schwer, aber dann findet man sich rein. Es ist alles eine Sache der Gewöhnung.
Das Iftar-Essen zelebrieren die Muslime meistens mit der Familie oder mit Freunden. Entweder lädt man Gäste zu sich ein oder man ist selbst als Gast bei jemandem eingeladen. Nach dem Essen wird meistens gemeinsam gebetet, ehe die Männer in die Moschee gehen und dort unter anderem das Nachtgebet verrichten. Der Ramadan soll Frieden und Harmonie bringen, Streitigkeiten sollen begraben werden. Man soll vergeben können, Das verlange der Islam, sagt Fatma Doğan.
Also in diesem Monat hat man ja die Möglichkeit, sich auch der Religion wieder näher zu rücken, weil das macht man meistens nicht, leider, weil man halt mit dem Alltagsstress und mit anderen Problemen immer so beschäftigt ist. Und da hat man in dem Monat halt diese 30 Tage die Möglichkeit, sich wieder mit der Religion zusammenzufinden und die Sachen zu machen, die man halt nicht macht, wie beten oder halt das Fasten an sich selber, was gut ist halt für die Seele zu tun, die Seele zu reinigen. Und dass man auch mit den Freunden das zusammen macht, also dass man all zusammen etwas Gutes tut, einen ganzen Monat lang und sich dann wieder vielleicht dran hält, weil man diese Routine hat.
Man soll anderen Menschen, egal ob Muslim oder nicht, helfen, wie beispielsweise einen Armen speisen. Zudem muss jeder Gläubige in dieser Zeit eine sogenannte Fitre spenden. Ein kleiner symbolischer Betrag, meistens 10 Euro, der zum Ausgleich möglicher Verfehlungen während des Ramadans dienen soll. Das Geld geben viele in den Moscheen ab. Auch Mahmoud Hussein möchte sich im Ramadan für andere Menschen einsetzen. Gemeinsam mit seiner Gemeinde möchte er Bedürftige zum Iftar-Essen in die Moschee einladen und sie für einen Moment ihre Sorgen vergessen lassen.
Der Monat an sich ist ja der gesegnetste Monat. Das Gemeinschaftsgefühl ist stärker. Generell weiß man das Leben mehr zu schätzen. Man schätzt die kleineren Dinge und ich kehre quasi mehr in die Richtung Spiritualität runter. Ein bisschen vom Alltag runter. Der Alltagsstress minimiert sich. Für mich, mir persönlich tut das immer gut, die Zeit einfach dafür aufzuwenden. Und das macht mich im Schnitt persönlich glücklicher. Also mehr Glückseligkeit habe ich davon.
Auch Yunus Çamlıca, der gerade in einem türkischen Supermarkt für die ersten Ramadan-Tage einkauft, freut sich auf die vielen Begegnungen und Gespräche. Er sagt über sich, dass er vom Glauben her liberal ist. Der Ramadan sei zwar auch für ihn eine spirituelle Zeit, das Fasten stehe aber nicht an vorderster Stelle, so der 56-Jährige.
Es ist ein besinnlicher Monat. Alle meine türkischen Kollegen, Verwandten, Freunde, einige fasten, einige weniger, aber man besinnt sich einfach auch auf seinen Glauben beziehungsweise auch auf eine gemeinsame Zeit, wo man Fastenbrechen macht, wo man sich trifft, wo man auch mal drüber spricht oder auch fragt, wie es dem anderen geht mit dem Fasten oder auch dem Nicht-Fasten. Jeder, wie er es will oder wie er es tut.
Er persönlich werde aus beruflichen Gründen nicht fasten. Für ihn als Anlagenmechaniker wäre ein Arbeitstag ohne Nahrung nicht machbar.
Es ist auch manchmal schwierig, weil das Leben, auch der Alltag, so schnell geworden ist. Die Anforderungen, die Erwartungen beruflich, es ist auch alles viel schneller. Also es kostet ja auch wahnsinnig Kraft, diesen Erwartungen gerecht zu werden, also auch rein körperlich. Deshalb ist es schwierig, glaube ich, diesen Moment zu finden, weil man sich ja auch nicht die Zeit einfach Urlaub nehmen kann und sagen kann, ich gönne mir jetzt die Fastenzeit.
Das Fasten allein sollte seiner Meinung nach grundsätzlich nicht im Vordergrund stehen. Ähnlich wie bei den Christen, die vor Ostern mittlerweile anders fasten und beispielsweise auf Social Media oder Konsum verzichten, sollten auch die Muslime offen für alternatives Fasten sein.
Das kann ja dann auch jeder für sich so handhaben, wie er will. Vielleicht auch eine neue Form dafür zu finden. Eine neue Form vom Fasten oder dass man es verkürzt. Manche machen es ja auch so, dass sie auch sagen, okay, ich habe die Woche Zeit, dann faste ich die Woche oder ja, wie es die Zeit erlaubt. Das ist ja auch gut so. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man den Glauben so lebt, wie es einem es zulässt, wie es einem auch die persönliche Leben, Alltag zulässt.
Für die meisten Muslime in Deutschland beginnt heute Abend der Ramadan. Murat Kuyunçu hat mit Muslimen darüber gesprochen, wie sie den Fastenmonat verbringen. Der baltische Staat Estland grenzt im Süden an Lettland und im Norden an Russland. Diese geografische Nähe bringt es mit sich, dass viele Russen nach Estland einwanderten. Rund 25% der Bevölkerung gehören zur russischen Minderheit. Und so gibt es in Estland auch eine orthodoxe Kirche, die dem russischen Patriarchen in Moskau untersteht. Doch spätestens seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine steht diese orthodoxe Kirche unter Druck. Der Innenminister fordert, dass sie sich klar vom Kriegskurs des russischen Patriarchen distanziert. Eine Forderung, die nicht bei allen Gläubigen gut ankommt. Und so sind die orthodoxen Christen in Estland gespalten. Benedikt Schulz hat eine orthodoxe Kirchengemeinde in Tallinn besucht, die dem Moskauer Patriarchat untersteht.
Ein Sonntagmorgen in Tallinn, im Stadtteil Nömme, im Südwesten der Stadt. Hier steht die kleine Kirche Johannes der Täufer. Das kleine Holzgebäude ist ein wenig versteckt zwischen Nadelbäumen inmitten eines Wohngebietes. Der Innenraum mit knarzendem Holzboden ist kaum größer als ein Klassenzimmer. Die Kirche Johannes der Täufer gehört zur Moskva Patriarchadi Esti Ölgiusu Kirik, zur estnischen orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats. Die Liturgie findet überwiegend in Kirchenslawisch statt, gebetet wird aber auch auf Estnisch. Priester der Gemeinde ist seit vielen Jahren Thomas Hirvoja.
Es ist wirklich traurig, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, unsere Trennung zu überwinden.
In Estland gibt es zwei miteinander konkurrierende orthodoxe Kirchen. Die eine, die estnische apostolische orthodoxe Kirche, ist eine autonome orthodoxe Kirche unter der Jurisdiktion des ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel. Die andere, zu der Thomas Hirvoja gehört, ist ebenfalls autonom, untersteht aber dem Moskauer Patriarchat. Ihr Kirchenoberhaupt ist damit das Oberhaupt der russischen orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill. Bereits vor 5 Jahren konnte der Deutschlandfunk ein Interview mit dem heute 56-jährigen Thomas Hirvoja führen. Die geteilte Orthodoxie bezeichnete er damals als offene Wunde im Herzen. Daran hat sich seitdem nichts geändert, doch inzwischen ist eine weitere Wunde hinzugekommen. Der Krieg, den das Nachbarland Russland seit über einem Jahr gegen die Ukraine führt.
Ja, das ist noch eine Wunde im Herzen. Nicht nur, weil der russische Staat die Ukraine angegriffen hat, sondern weil unser Patriarch Kirill diesem Krieg seinen Segen gegeben hat. Und wir müssen nun im Gottesdienst für ihn beten. Und wir beten für ihn.
Seit Beginn des Krieges bleiben einige Gemeindemitglieder ihrer Kirche in Nömme fern, und zwar sowohl estnischer als auch russischer Herkunft.
Die estnischen Mitglieder sagen, sie können das nicht mehr hier in der Kirche sein, während unser Patriarch diesen Krieg segnet. Weil wir hier aber klar diesen Krieg verurteilen, haben wir gleichzeitig auch einige russische Gemeindemitglieder verloren, die den Patriarchen und diesen Krieg verteidigen.
The parish that you visited is an unusual one.
Diese Gemeinde in Nömme ist allerdings etwas ungewöhnlich, weil es hier vergleichsweise viele Gläubige gibt, deren Muttersprache estnisch ist. Zudem gibt es hier viele Menschen mit ukrainischen Wurzeln. Viele hier hat der Krieg auch sehr direkt betroffen. Und unser Priester ist ein erklärter Gegner des Krieges.
Irina Pert ist Kirchenhistorikerin und stammt aus Russland, lebt aber seit vielen Jahren in Tallinn, arbeitet an einer estnischen Universität und ist selbst Mitglied der Kirchengemeinde in Nömme.
Wenn man aber mal in andere Gemeinden schaut, sieht man, wie sehr die Gläubigen gespalten sind. Zwischen denen, die für die Ukraine Partei ergreifen und denen, die Russlands Krieg verteidigen. Und dann gibt es noch diejenigen, die versuchen, irgendwie zwischen diesen beiden Polen zu navigieren. Dabei aber sagen, man dürfe den Medien nicht alles glauben und kenne ja nicht die ganze Wahrheit über diesen Krieg.
Pert sagt, viele Gläubige würden sich inzwischen am liebsten gar nicht zum Krieg in der Ukraine äußern.
Ich glaube, dass der Druck von den klassischen, aber auch von den sozialen Medien da sehr stark geworden ist. Viele, die vielleicht früher sehr offen ihre Meinung geäußert hätten, trauen sich das nicht mehr.
Nicht zuletzt hat die estnische Politik Druck ausgeübt. Der estnische Innenminister Lauri Läänemets hatte Metropolit Jewgeni, Oberhaupt der dem Moskauer Patriarchat unterstehenden Kirche, angedroht, ihm die Aufenthaltsgenehmigung im Land zu entziehen, wenn er sich nicht ausreichend vom Moskauer Patriarchen Kirill distanziert. Die Drohgebärde des Innenministers habe viele wütend gemacht, meint Pert, und auch zu Protest außerhalb der Orthodoxie geführt. Urmas Wilmer, Erzbischof der lutherischen Kirche im Land, hat sich öffentlich für Metropolit Jewgeni eingesetzt. Doch Innenminister Lauri Läänemets verteidigt sein Vorgehen auf Nachfrage im Interview. Für uns sind zu diesem Zeitpunkt Fragen der Sicherheit von höchster Bedeutung. Und da geht es auch um die innere Sicherheit. Und da dürfen wir nicht vergessen, dass die orthodoxe Kirche der verlängerte Arm des Moskauer Patriarchats ist. Und wir kennen deren Position zum Krieg in der Ukraine. Deswegen behalten wir diese Kirche im Auge. Wenn Sie mich nun fragen, führt das nicht dazu, dass ein Riss entsteht zwischen russischer Minderheit und der estnischen Mehrheitsgesellschaft? Ja, möglicherweise, aber doch nur sehr begrenzt. Die Kirchenhistorikerin Irina Pärt hat unter anderem zur Geschichte der Orthodoxie in Estland geforscht. Die dortige Situation, zwei orthodoxe Kirchen, eine davon unter der Jurisdiktion des Moskauer Patriarchats, gibt es auch in anderen Ländern Osteuropas, unter anderem in der Ukraine.
Man kann da natürlich Parallelen ziehen zur Lage der Orthodoxie in Estland in den 90er Jahren und dem, was 2018 in der Ukraine passiert ist.
Denn zu Beginn der 90er Jahre unterstützte der estnische Staat und vor allem das ökumenische Patriarchat von Konstantinopel die Bestrebungen einer unabhängigen estnischen Orthodoxie unter Jurisdiktion Konstantinopels und trotz der bereits im Land existierenden Kirche des Moskauer Patriarchats. Ähnlich wie Ende 2018 in der Ukraine, als der Patriarch von Konstantinopel die Autokephalie der orthodoxen Kirche der Ukraine anerkannte, obwohl es auch eine ukrainische Kirche des Moskauer Patriarchats im Land gab und gibt.
Viele Mitglieder der Moskau unterstehenden Kirche in Estland konnten sich mit den Menschen in der Ukraine identifizieren. Und wenig überraschend standen sie auf der Seite der Kirche unter Metropolit Onufri, also der Kirche unter Moskauer Jurisdiktion.
In Estland konnte mit Hilfe des Staates vor einigen Jahren eine pragmatische Lösung für die parallele Existenz zweier orthodoxer Kirchen gefunden werden. Die beiden Kirchen ignorieren sich gegenseitig, haben sich aber arrangiert. Eine Blaupause für die Orthodoxie in der Ukraine sei Estland aber nicht.
Weil beide Länder doch sehr unterschiedlich sind. Und die Orthodoxie in der Ukraine ist um Längen größer als hier in Estland. Sie haben eine unterschiedliche Geschichte. Ihr kanonischer Status ist anders. Vor allem aber in der Ukraine sind beide Kirchen ukrainisch.
Dagegen gehören zur estnischen orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats vor allem Angehörige der großen russischsprachigen Minderheit. Die estnischsprachigen Gläubigen gehören zur deutlich kleineren Esti Apostlik Eugeos Sukirik, zur estnischen apostolischen orthodoxen Kirche. Priester Thomas Hirvojar von der Kirche des Moskauer Patriarchats vereint in gewisser Weise beide Welten in sich. Seine Muttersprache ist Estnisch und dass er in jedem Gottesdienst auch auf Estnisch betet und gleichzeitig den Moskauer Patriarchen kommemoriert, das ist für ihn trotz allem selbstverständlich.
Es ist nicht schwer für ihn zu beten. Wir haben von Christus selbst die Anweisung erhalten, dass wir sogar für unsere Feinde beten sollen. Und wir beten in unseren Gottesdiensten, dass Kyrill Gottes Worte korrekt wiedergebe. Wir beten, dass Gott ihn zur Vernunft bringt.
Benedikt Schulz besuchte eine Gemeinde der estnisch-orthodoxen Kirche Moskauer Patriarchats in Tallinn. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz. Danke für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten kommt die Agenda. Michael Röhl geht der Frage nach, warum sich Menschen in der Politik engagieren. Und noch ein Hinweis auf heute Abend. Von 20.10 bis 20.30 Uhr hören Sie eine Sendung aus Religion und Gesellschaft mit dem Titel Sabbat statt Krieg. Eine transkarpatische Fluchtgeschichte.